Inken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo, was dich bewegt.
Okay, es ist meine, ich werde jedem Menschen, mit dem ich coache, man hat schon mein Lachen gehört, bevor wir angefangen haben zu singen.
War gar nichts los hier.
Also jeder, der ein Problem in seiner Partnerschaft hat,
ja.
PaartherapeutInnen,
ja.
Tipp, ihr müsst zusammen entweder Podcast aufnehmen oder Jingle singen.
Ja, aber man kann daraus ein Business machen, dass man einfach für jedes Paar einen extra Jingle entwickelt. Ich habe einen für uns entwickelt, also diesen hier.
Ja.
Und ich glaube, ich bin relativ gut darin, auch wenn ich jetzt Birgit und Jürgen oder Jan und Nina oder so, dass ich da auch was Gutes draus mache.
Doch, da bin ich mir ganz sicher. Das ist bestimmt richtig gut. Auch dieser Jingle ist ja also richtig elaboriert,
muss man
sagen. Der ist richtig gut.
Ja.
Aber was man wirklich sagen muss, also das war heute Morgen, jetzt lief nicht so rund, will ich mal vorsichtig formulieren.
Du liefst nicht rund. Ich will es dir niemanden anklagen.
Aber es ist, also entweder es hat was damit zu tun, dass das Mikrofon angeht, oder es hat einfach was damit zu tun, wie du guckst, wenn du dieses schon im
Ich weiß ja, was passiert.
Bevor du anfängst.
Ich singe und dann weiß ich schon so. Jetzt gleich.
Jetzt wird's
kommt
lustig.
Gute Laune.
Das ist wirklich der Hammer. Also für jeden, ihr solltet das auf jeden Fall mal ausprobieren. Einfach ein Mikrofon in die Mitte halten und dann jetzt gehen wir live, so im Kopf.
Ja.
Und dann anfangen zu singen mit dem.
Und schon mal daran arbeiten, den persönlichen Jingle so ein bisschen zu formen. Das dauert ein bisschen, da muss man einige Male duschen vergehen, bis der richtig kommt. Das ist so, unter der Dusche formt sich Jingles.
Also wenn irgendjemand uns zugehört hätte, die letzte Dreiviertelstunde,
ja, aber du hast ja auch nicht gemacht, was ich sage. Also das ist ja...
Ja, so war das. Ja,
ja, nicht ganz. Gut, wie auch immer. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt.
Schön, dass ihr da seid, hast du gerade schon gesagt, ne?
Ja.
Gut, naja, macht ja nichts.
Gut.
Okay.
So.
Also eben hatte ich noch gar keine Lust auf dieses Gespräch, aber jetzt habe ich richtig Bock.
Let's go.
Wie schnell sich das ändern kann.
Wie geht's dir denn?
Ja, also mir geht's total gut. Die Frage ist eher, wie es dir geht. Ne? Haben wir gestern
Danke, bestens, alles geht's, klar. Alles
jetzt
okay.
Es läuft alles,
ja, ist gut.
Ne? Ganz entspannt geht's mir.
Ganz entspannt.
Das ist richtig gut.
gut, ja.
Du hast gestern auf Instagram geteilt, dass du Schleifen gedreht hast. Und dann haben wir das gleich mal zum Anlass genommen und haben gedacht, das ist etwas, was so eine, etwas ist, was uns so häufig begegnet. Also nicht nur, weil es uns selber passiert, sondern auch natürlich im Coaching und auch im Training, weil das etwas ist, was Menschen gerne tun, Schleifen zu drehen.
Ja.
Und deshalb haben wir gedacht, das ist eigentlich ein perfektes Thema für den Podcast. Und deshalb starten wir einfach mal für alle die nicht gestern die Instagram-Story gesehen haben, mit der Beschreibung, deiner Beschreibung, wie das so war gestern mit den Schleifen.
Habe ich gut gemacht, die Schleifen. Schöne Schleifen. Also ich weiß nicht, ob überhaupt alle wissen, was Schleifendrehen ist. Also im Sinne von
Gedankenkarussell,
sich reindrehen, habe ich es, glaube ich, gestern auch genannt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Schleifendrehen genannt habe.
Ach so.
Ich glaube, ich habe gestern gesagt, sich reindrehen. Ich war gestern bei mich reindrehen.
Gut, ist am Ende alles das Gleiche.
Sich reinsteigern, könnte man auch sagen, oder sonst irgendwas. Ja, genau. Also ich habe, das kann man auch mal erwähnen, ich hatte ja irgendwann angeblich kein Corona. Ihr hattet alle Corona, ich angeblich nicht. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie immer so halb trainiert und versucht zu trainieren. Das war irgendwie nicht so richtig. Und Sonntag habe ich zum ersten Mal wieder richtig gut trainiert und dachte dann eigentlich, ja Mensch, das ist ja für meine psychische Gesundheit.
Mental Health.
Genau, da ist wieder so ein Laut drin. Egal, dafür echt wichtig, dass ich richtig trainieren kann. Und dachte dann eigentlich Montag, dass ich irgendwie ganz gut bin. Mhm. Aber war ich dann nämlich nicht. weil ich einen langen Tag hatte, aber jetzt auch keinen irgendwie besonders langen Tag. Mhm. Also jetzt nichts, was nicht im Wesentlichen einmal die Woche vorkommt oder so. Also ich habe normalerweise so vielleicht ein oder zwei Tage pro Woche, die länger sind. Aber das heißt halt bei mir, dass ich vormittags ein paar Stunden Termine sonst irgendwas habe und dann eine lange Pause, wie immer, weil sonst kann ich das nicht. Und dann nachmittags nochmal ein paar, zwei oder drei Termine oder irgendwie sowas. Also jetzt nichts Außergewöhnliches. Und Dann habe ich mich aber gestern außergewöhnlich reingedreht. Und das bedeutet, dass ich schon um 7:30 aufgestanden oder was, angefangen habe, mir über die einzelnen Sachen Gedanken zu machen und
in so was da so kommt.
Genau, aber dann in so ein, also ich muss die Termine alle immer vorbereiten, jeden Termin, den ich habe, den muss ich irgendwie vorbereiten, egal, ob es sozusagen, wenn es
nur Trainings... Weil du den Trainingsplan vorbereitest oder auch...
Genau, also ich muss den Termin für mich gedanklich vorbereiten. Ja. Also wenn ich einen Trainingsplan habe, muss ich einen Trainingsplan vorbereiten, klar, aber ich muss auch einen anderen Termin, wenn ich irgendwas anderes habe, auch gedanklich vorbereiten. Mhm. Also zum Beispiel kein anderes Team-Meeting. So, da bereite ich mich auch gedanklich drauf vor, weil ich das brauche, um in den Termin reinzugehen. Sonst sitze ich da und weiß nicht, was ich machen soll, ist mein Gefühl. Oder ich brauche dann zu lange, um in dem Termin irgendwie klarzukommen. So, und dann habe ich angefangen, die verschiedenen Termine durchzugehen. Mhm. Und dann bin ich in so eine, wie würde man es nennen, Panikschleife eigentlich geraten, im Sinne von, oh Gott, das ist alles so viel. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch rechtzeitig vorbereitet kriege. Mhm. Also weil ich muss ja schon um 10 ist ja schon der erste Termin. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich das vorbereitet kriege. Und wenn ich dann die nächsten Termine nicht vorbereitet kriege, dann...
Und vorher muss ich noch Instagram aufnehmen?
Genau, da hatte ich nämlich ein Thema, was ich eigentlich unbedingt sagen wollte. Und dann habe ich aber im Verlauf dann gemerkt...
Dass das gar nicht geht.
Das geht gar nicht. Und da habe ich was völlig anderes erzählt, nämlich das, was gerade eigentlich passiert ist. Ja, dann bin ich immer hektischer und panischer geworden, konnte mich nicht vorbereiten.
Also du sagst panischer, das ist so, wenn uns jemand zuhört, ne, das muss jetzt nicht abgeleitet sein von Panikattacke,
nein,
ne? Sondern es ist so ein manisches oder so ein, ja, keine Ahnung, weiß wahrscheinlich jeder selber, oh Gott, wie soll das werden, wie soll das heute gehen?
Und dann waren morgens noch irgendwelche Sachen, wir müssen noch irgendwas besorgen und hier noch ein Medikament besorgen und Rezept und Scheiße, wie geht das und das schaffe ich nicht und so und dann...
Irgendwas, was so quer geschossen ist, das hat es dann sozusagen noch weiter kumuliert.
Ja. Und es war schon so, dass ich normalerweise, wenn ich morgens ins Studio komme, dann sind ja schon andere Leute da und dann irgendwer hat eine Frage oder sowas. Und ich war schon so, dass, als ich reingekommen bin, waren schon alle so, oh Gott, das lassen wir mal lieber.
Den fragen wir heute nichts.
Den lassen wir mal lieber durchrauschen hier, später vielleicht. Und dann bin ich, glaube ich, dadurch auch noch hektischer geworden, weiß ich nicht. Nee, das ist Quatsch, sondern ich war schon hektisch genug. Und ja, also eigentlich ist das, was da passiert, sozusagen die Angst vor dem, was in, keine Ahnung, 3 oder auch 5 oder 8 Stunden passiert, wenn ich dann später möglicherweise nicht vorbereitet bin und mich dann nicht mehr konzentrieren kann. Also das ist ja eines meiner größten Probleme. Möglicherweise ist das meine größte Angst. Also jetzt nicht, also ich kann mir schon noch größere Ängste ausdenken im Sinne von Atomkrieg, keine Ahnung was. Aber dieses, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil es kostet mich immer Kraft zu konzentrieren. Wenn ich mich konzentrieren kann, weiß ich, dass ich im Prinzip alle Aufgaben, die ich habe, auch irgendwie lösen kann oder so gut machen kann, dass es irgendwie funktioniert. Aber das mich konzentrieren können, kostet mich. Und wenn ich das nicht kann, dann kriege ich auch wirklich gar nichts hin. Also dann ist so ein bisschen wie aus sozusagen. Das kommt hier im Podcast natürlich nicht so häufig vor. Oder das Ding ist, es kommt insgesamt auch gar nicht so häufig vor, wie es in meiner Sorge vorkommt.
In der Theorie.
In der Theorie vorkommt. Und es kommt natürlich überhaupt nicht vor, wenn ich vor einer Kundin stehe, die natürlich so mit einer Erwartungshaltung kommt, völlig angemessen, Geld bezahlt hat, Termin und so, da kommt das auf gar keinen Fall vor. Da könnte ich, keine Ahnung, eine Stunde geschlafen haben und sonst was, da kommt es sowieso nicht vor.
Klar, weil das Adrenalin und der Körper dann unterstützt.
Genau. Aber genau, also es ist am Ende die Sorge vor, ich stehe dann da und kann die Aufgabe nicht erfüllen.
Ja. Und wir wollen da gleich reingehen und sagen, okay, was hast du dann gemacht und Tipps dafür geben, weil ich glaube, es gibt diese Art der Schleife super, super, super häufig. Die ist vielleicht nicht genau so, wie du sie gerade beschrieben hast, weil du hast es jetzt bezogen auf Fokus, ne? Ich kann mir jedes andere auch ausdenken. Also wir haben wirklich wahnsinnig viele Nachrichten gestern gekriegt. So viele hatten
von
wir
Leuten, die
lange
das auch
nicht
können.
Mehr.
Von Leuten, die das auch
genau,
gut können.
Genau, die auch richtig gut schreiben können. Ja. Und da war auch ganz viel davon die Rede, ich kann das auch in Vorbereitung. Also ich habe irgendetwas, das kannst du auch gut, fällt mir dabei gerade ein. Ich habe in 2 Tagen das und das und deshalb habe ich jetzt schon mal sozusagen Angst davor. Und ich wollte einmal sozusagen ganz explizit, weil das so ein schönes Beispiel ist an, ich habe nachher die Kapazität nicht dafür oder ich habe nachher den Fokus nicht mehr. Wenn du den Tag über jetzt weiterhin durch die Gegend gelaufen wärst und gesagt hättest, ich kann das nicht, ich habe nicht die Kraft dafür, das wird alles ganz schlimm, ich weiß gar nicht, wie ich das nachher machen soll. Mhm. Und das über Stunden aufrecht erhältst, dann passiert das, wovor man Angst hat.
Ja.
Also, so direkt. Ja. Das ist nichts Philosophisches, das ist nichts Esoterisches, das ist nicht, du musst ein positives Mindset haben und so weiter. Ja, also
nicht das Schicksal oder das Universum, was irgendwas herbeiredet, sondern man macht das ganz konkret selber. Ich produziere selber.
Okay, und erklär mal, was da physiologisch passiert.
Naja, also durch die Schleifen, durch die permanente Gedankenspirale oder wie man immer es nennen will, das kostet Energie. Das heißt, das mache ich. Ich tue das. Und ich verbrenne dabei ziemlich viel Adrenalin, obwohl jetzt ja noch gar nichts los ist. Es ist ja nie in dieser Sekunde, kann ich nicht, sondern in der Sekunde, wo ich bin, bin ich völlig okay, ich bereite ja gerade vor oder so. Sondern es ist immer nur die Angst vor dem späteren Termin, in dem ich dann möglicherweise nicht mehr kann, aber die Angst habe ich jetzt schon.
Irgendetwas, was in der Zukunft liegt.
Genau, ganz sicher nicht jetzt. Und die Angst und das Adrenalin und die Gedankenschleifen kosten Kraft, weil das ein erhöhter Aktivitätszustand ist. Ich habe einen höheren Puls, einen höheren Muskeltonus. Ich drehe schneller Gedanken, also ich produziere schneller Gedanken und mehr Gedanken als nötig. Und das verbraucht schlecht Energie und eben genau die Hormone, die ich da produziere. Und wenn die dann alle sind, weil ich die ganze Zeit diese Gedanken produziert habe, dann bin ich überhaupt erst so platt, wie ich die ganze Zeit befürchte.
Ja, also so krass, weil ich glaube, das ist vielen Menschen nicht klar, weil, sagen wir ja auch immer, ne, weil dieses scheiß positive Mindset, das ist der Ursprung des Gedanken vom positiven Mindset, nicht es ist alles total, mein Leben ist eine Katastrophe, aber wenn ich es anders sehen würde, wäre es besser. Das ist das, was Leute daraus machen.
Ja, nee, nee.
Der Ursprung von positivem Mindset kommt eben auch aus Leistungsfähigkeit, immer wahrscheinlich Leistungssport. Also dieses, wie kriege ich es hin, noch mehr Leistung abzurufen? Und das ist genau dieser Gedanke, weil ich kann, wenn ich in dieser Schleife bleibe, nicht, dann arbeite ich gegen meinen Körper an, weil er nimmt mir, also er wird dann das herstellen, wovor ich Angst habe, weil ich davor Angst habe. So konkret ist der Zusammenhang.
Ja.
Und
das Schicksal wird es mir liefern, wenn ich nur dran glaube oder so, sondern nee, ich mache es selber, ganz konkret, mit meinem eigenen Körper.
Ja, genau. Okay, und deshalb haben wir gedacht, wir nutzen heute die Folge und geben ein paar Tipps, wie man das ganz konkret durchbrechen kann und sollte, weil es einem danach auf jeden Fall besser geht. Und es haben wir letztes Mal zugesprochen, einem Tools an die Hand gibt, selbstwirksam zu sein, das zu stoppen. Unser Leben ist schon schwer genug und da müssen wir nicht noch verharren und schleifendrehend verharren. Sondern könnten in dem Moment vielleicht Kraft aufbauen, geht natürlich nicht immer, aber Kraft und Motivation aufbauen, das zu verändern und dann anders in die Situation reinzugehen. Du startest mit Tipp 1.
Was ist denn Tipp 1?
Klopfen.
Ah ja, richtig. Damit habe ich tatsächlich angefangen gestern.
Das hast du außerdem gesagt. Das ist jetzt nicht so, dass das klingt jetzt so, als hätte ich das vorgegeben.
Nee,
so
war überhaupt das nicht. Überhaupt nicht, sondern ich habe das tatsächlich als erstes gemacht. Also als ich dann da war und gemerkt habe, wie durcheinander ich bin, habe ich Angstklopfen gemacht. Das ist eine Technik, die haben wir auch auf Insta als Highlight. Die hilft mir seit Jahren sehr viel. Ich würde sagen, dass ich die locker, also safe jeden Tag mache und meistens 2 oder 3 Mal. Da habe ich sie dann extra viel gemacht. Da gibt es so verschiedene Punkte am Körper, die man klopft und dabei denkt man an das, was einen triggert. Und das dauert vielleicht so 2-3 Minuten oder sowas. Und eigentlich
vielleicht schaffen wir es, das in diesen Post einzubauen, hatten wir ja eigentlich gesagt, ne? Also wir haben ja gesagt, dass wenn wir auf was dich bewegt posten, dass wir das sozusagen dahinter
Inhalte
in Slide machen.
Reinbringen.
Ja, müssen wir mal gucken.
Haben wir ja bisher noch nicht so.
Nicht so 100%, aber.
Mh. Ja, okay, alles klar. Also das könnte man machen.
Kann man auch googeln, Tapping heißt das.
Ja, genau. Da gibt es sogar Apps und alles so. Aber am Ende ist es eine Technik, die lernt man einmal auswendig und die ist nicht kompliziert und dann kann man das machen. Und so vom Ding ist es, man stellt sich einen Trigger vor und dann sagt man 1 bis 10, wie stark ist der Trigger? Und ich hatte da gestern 9. Und dann habe ich 2 Runden geklopft und dann war es noch eine 7. Da habe ich gesagt, okay, komm, kannst du nochmal machen. Mhm. Und dann war ich auf nur 5 unten. Und das, am Ende ist es ein groß angelegtes Ablenkungsmanöver fürs Nervensystem, um Dinge sozusagen wieder neu zu bewerten und zu sagen, wie schlimm ist es eigentlich? Und in dem Zustand kann man dann neue Gedanken fassen, neue Entscheidungen fällen und sagen, okay, wie gehe ich es jetzt an? Das hat schon mal geholfen auf jeden Fall.
Und das sind verschiedene Punkte und da klopft man mit einem Finger drauf und dann ist das eine Technik, die ist wahnsinnig bewährt, uralt, gibt es schon seit 40 Jahren oder irgendwie sowas. Ja. Genau, und kommt, ist
eine psychiatrische Technik.
Ist eine psychiatrische Technik, das wollte ich wissen. Genau, richtig, genau. Okay. Also ganz...
Kein ESO, aber egal.
Wenn naja, und vor allen Dingen nicht gefährlich, also hat keine Nebenwirkung.
Nein, kann man nicht. Also man sollte sich nicht ins Auge tappen oder so, weil es ist recht nah am Auge, da muss man vorsichtig sein.
Ja, und man kann es... man das kann es in jedem, sein. Ja, das war gar nicht
witzig. War nicht witzig.
Nee, man kann das in jedem Alter machen. Also wir machen das seit Jahren auch mit den Kindern und es ist, man kann es sozusagen in der, man kann es prophylaktisch machen. Also wenn es eine Phase gibt, in der man sehr gestresst ist oder vor einer großen Herausforderung steht. Meine Lieblingsgeschichte ist für uns beide, um zu zeigen, wie häufig wir das machen, also in diesem Corona-Lockdown, in diesem ersten, wo keiner wusste, was los ist, haben wir auch 10-mal am Tag geklopft.
Locker, ja.
Ja, also man kann es so häufig machen, wie man will. Man kann es auch in der akuten Situation machen, wenn man sich aus der Situation entfernt, im Job, wenn man sich geärgert hat, keine Ahnung, irgendeine blöde Unterhaltung geführt hat oder wahnsinnig aufgeregt ist, weil man irgendeine Präsentation hat oder überhaupt nur in einem Raum sein muss mit Menschen, die einem irgendwie Druck oder Angst machen, kann man es ganz konkret auch direkt davor machen.
Und man kann es auch mit jemand anders machen. Du kannst auch jemand, also jetzt gerade bei Kindern, du kannst es an einem Kind machen. Du kannst das Kind tappen und es funktioniert trotzdem. Wahrscheinlich nicht ganz so gut, als wenn es das selber machen würde. Aber wenn es zu klein ist und das nicht kann, dann kann man auch das Kind tappen.
Ja. Und genau, also Vorarbeiten zum Beispiel ist ein super, kann man mit Teenage-Kindern gut machen. Vorarbeiten kann man einfach schnell sich einmal auf dem Klo anschließen. Es dauert nur ganz kurz, also weiß ich nicht.
Ja, 3 Minuten oder was,
ja. Ja, weniger, oder?
Ja, keine Ahnung, ja, kann sein.
Ja, okay, was ist das Zweite, was du gemacht hast?
Atmen, Tüte. Also der Klassiker ist, wenn Menschen hyperventilieren, eine Panikattacke haben, in eine Tüte zu atmen, weil darin weniger Sauerstoff ist und mehr CO2. Und CO2 ist überhaupt ganz toll. Da kommt in nächster Zeit sicher nochmal was. Ich war auf dieser Konferenz letzte Woche und da war Anders Olsen. Und der ist im Moment einer der spannendsten Atemleute weltweit. Und der trägt extrem viel dazu vor, wie gut oder wie wichtig CO2 für uns ist. Ja, für die Umwelt ist eine Katastrophe, aber für Menschen ist es halt ein Gas, was wir brauchen in richtiger Menge. Und wenn wir einatmen, atmen wir O2 ein. Wenn wir ausatmen, atmen wir CO2 aus. Und wenn wir in die Tüte atmen, dann atmen wir CO2 da rein. Und wenn wir dann die gleiche Atemluft aus der Tüte wieder einatmen, atmen wir erhöhten CO2 ein, was extrem sinnvoll und gut ist für unser System und was sehr beruhigen kann.
Weil wir eigentlich alle überatmen. Nicht nur in so einer Situation, wo wir so eine Gedankenspirale haben und so eine Schleife drehen, sondern grundsätzlich wir viel zu viel einatmen und viel zu wenig ausatmen.
Ja, viel zu viel Sauerstoff drin haben im Blut. Und Sauerstoff ist nicht gut und nicht CO2 ist schlecht, sondern wir brauchen alle eine bestimmte Menge hiervon, eine bestimmte Menge davon. Und wir neigen alle dazu, zu viel O2 durch unsere Atemtechniken und Stress und unsere Gesellschaft hier und so weiter, zu viel O2, also Sauerstoff, im Blut zu haben und zu wenig CO2 im Blut aushalten zu können. Okay. Und das kann man mit einer Tüte machen. Ich mache das relativ viel und halte das für eine ziemlich gute Technik. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber um mich akut aus sowas rauszubringen, funktioniert es auf jeden Fall.
Okay. Und das heißt, eine Tüte ist irgendeine Plastiktüte oder eine Gefrierbeutel.
Genau.
Nee, also, ganz random Gefrierbeutel. Daran nee, kann man ja sehen, dass ganz, es eine echte Geschichte ist.
Ja, das ist
eine
ganz einfache Sache, weil also wenn man eine normale Plastiktüte hat, dann ist das zu viel Luft. Man braucht ungefähr ein Volumen von so 3-4 Liter oder sowas. Mhm. Papiertüten sind lästig, weil sie feucht werden und dann kaputt gehen. Dann, wenn man einen zu dünnen Müllbeutel nimmt zum Beispiel, einen Plastikbeutel zu dünn, dann ist der so dünn, dass man im Prinzip den Beutel einatmet und nicht die Luft. Und was gibt's noch an Sachen, in die ich schon geatmet habe? Also ich habe in viele Dinge reingeatmet. Ja. Und ich kann sagen,
Gefrierbeutel
it is. Das geht ziemlich gut und deswegen habe ich auch an den meisten Stellen, an denen ich mich häufiger aufhalte, irgendwo einen Gefrierbeutel klemmen.
Aber das finde ich so witzig, weil das wäre natürlich die erste Frage zu sagen, und woher kriege ich dann einen Gefrierbeutel? Also, normales wenn Verhalten. Du Alu bist,
dann hast du in jeder Jacke, eigentlich in jeder Jacke und in deinem Raum im Studio und zu Hause und auch manchmal unter den Sattel geklemmt im Fahrrad, hast du einen Gefrierbeutel, normales Verhalten.
Ist ja klar.
Und in der anderen Tasche hast du ja eigentlich auch ein, zwei Riechfläschchen, weil die kommen ja auch in Handy, so, ne, insofern.
Ja, was ist das mit dem, das wäre der dritte Tipp, was sind die Riechfläschchen?
Also, ja, irgendwie Parasympathikus aktivieren halt. Mhm. Also Parasympathikus, Entspannungssystem, das, was mir da slightly abhandengekommen ist, so ein bisschen durchgewitscht, weiß man nicht. Und da gibt es verschiedene Techniken, die sehr gut funktionieren. Für sehr viele Leute funktioniert den Vagusnerv reiben, stimulieren, indem man einfach mit den Fingern hinter den Ohren reibt. Ich mache das jetzt gerade, das kann man jetzt nicht sehen, aber stellt euch vor, wie das aussieht, wenn ich mit den Fingern hinter den Ohren reibe. Dann, ja, das habe ich jetzt gerade gemacht.
Und das stimuliert den Vagusnerv und das Riechen stimuliert auch den Vagusnerv. Nein, das aktiviert auch den Parasympathikus.
Genau, Insulin im Hirn, die ist auch für Riechen zuständig halt. Und das kann sehr gut funktionieren. Und was bei mir auch immer noch sehr gut funktioniert, ist Vagusnerventspannung. Mhm. Ja, also man kann Nerven ja dehnen, man kann Muskeln dehnen, man kann Nerven dehnen und man kann den Nerven auch eben nicht dehnen, sondern kürzer machen, entspannen. Bei mir funktioniert das hervorragend, wenn ich meinen rechten Vagusnerv entspanne. Da gibt es so eine leicht verkrümmte Position. Vielleicht sollte ich dazu mal ein Video machen und das aufnehmen. Ne?
Das und das machen wir auf jeden Fall hinter dem Post, weil das Angstklopfen ist, glaube ich, ein bisschen lang. Vielleicht kann man das auf Work-A-Training in den Highlights
Kann man seine eigenen Highlights verlinken?
Das kann man, glaube ich, nicht. Nee. Aber was wir machen können, ist ein Video zum Entspannen des Vagusnervs.
Das können wir auf jeden Fall machen.
Und in diesem Fall würdest du sagen, bei der Situation von gestern, hättest du nur eine dieser Sachen gemacht, hätte das auch funktioniert?
Also, nee, sonst hätte ich ja aufgehört. Ja. Das Gefühl hätte so, geht wieder, hätte ich ja gesagt, reicht jetzt. Aber nach dem Klopfen war so, okay, mehr, weiter. Ja, also man nennt das Stacken, das heißt, diese Techniken verstärken sich gegenseitig. Mhm. Und es ist sehr häufig so, auch bei, keine Ahnung, Gleichgewichtsübungen oder eigentlich überall im Training, dass wenn man mehr macht und verschiedene Reize übereinander legt, dass die Intensität dann nicht einfach die Summe der Reize ist, sondern eben sich nochmal gegenseitig verstärkt und dann exponentiell höher ist. Das bedeutet, also gerade bei einem neuromäßigen oder auch parasympathischen ist es gut, Dinge aufeinander zu tun. Mhm. Also eine Wärmflasche und an was riechen funktioniert nicht doppelt so gut wie Wärmflasche oder riechen, sondern eben 4-mal oder 8-mal so gut.
Ja. Ja, weil ich finde, das ist was total Wichtiges, wenn man anfängt zu sagen, okay, wie kann ich mir da helfen, was tut mir da gut? Mhm. Und ich probiere dann eine Sache aus, weil ich den Tipp gekriegt habe und dann das Gefühl habe, das hilft mir aber nicht.
Ja.
Dann ist es einfach sozusagen schnell aufzugeben. Also es ist schon so, dass man dann einen Moment da raustreten muss und sagen, okay, ich nehme mir jetzt diese 5 Minuten, was das ja in Summe nur ist, und dann mache ich es vielleicht, also wenn ich zum Beispiel sowas habe wie, ich habe nächste Woche Donnerstag einen Termin, vor dem mir graut, warum auch immer, dass ich dann schon das auch an den anderen Tagen mache und immer wieder mache.
Vorbereitung.
Und auch, und auch morgens und abends mache.
Ja.
Und wenn ich das Gefühl habe, ja, irgendwie tut es was, dann kann ich auch 10, wie ich gesagt habe, eben in der Corona-Pandemie, kann ich auch 10-mal klopfen. Weil wenn ich das einmal drauf habe, dann dauert das, also ich bin der Meinung, das dauert nicht mal eine Minute, aber okay. Und dann kann ich das den ganzen, immer wenn es mir wieder einfällt oder ich mich dabei ertappe, wieder die Schleife zu drehen, kann ich es dann machen. Es ist nicht so. Ich finde, das ist schwierig zu verstehen, wenn ich versuche, mein Nervensystem zu beruhigen, das ist sowas, ist schwer zu beschreiben, das ist so beweglich. Das ist nicht, das hat nicht einen An- und Ausschalter, sondern das ist ein System, was sozusagen fließend funktioniert. Und es kann sein, dass es mal nur 10% besser wird und beim nächsten Mal wende ich die gleiche Technik an und dann ist es 50% besser. Oder ich habe es gestackt und dann habe ich das Gefühl, es funktioniert dann erst, wenn ich rieche, ist es so, jetzt kommt es zusammen. Ja. Aber wenn ich nur rieche, funktioniert das nicht. Also, das ist schon was, womit man so ein bisschen spielen muss, finde ich. Es ist fließender als ich aktiviere einen Muskel und dann lasse ich ihn wieder los. Mhm, und das ist ja das Einzige, was wir beim Körper so richtig kennen. Also die meisten Menschen haben ja eine starke Trennung zwischen dem, was in ihrem Kopf passiert und dem, was in ihrem Körper passiert. Und dann ist es so, oh ja, das ist eine Übung, die kann ich, oder das ist eine Übung, die kann ich nicht.
Und es ist genau dieses Problem, wie es im Training auch ganz häufig, dass Leute sozusagen Schmerzen haben, dann probieren sie 10 Sachen aus und dann sagen sie, die 11. Übung, die hat's gebracht. Mhm. Weil wir häufig dieses Ding wollen, das war die Ursache, es lag am Piriformis. Du so, alles, was du gemacht hast, hat beigetragen und dazu geführt, dass die letzte Übung jetzt möglicherweise im Piriformis, aber wenn du die alleine machst, ist es nicht, sondern also fast nichts im Körper ist so monokausal.
Ja.
Also Parasympathik ist schon mal sicher nicht.
Ja, okay. Dann kommt der nächste Tipp, der kommt jetzt von mir und das ist so ein bisschen in Bezug auf den Einstieg. Also Positive Self-Talk ist der nächste Tipp. Dein Satz gestern war wie?
Ich bin stark und ich kann das.
Ich bin stark und ich kann das. Das, was wir damit wollen, ist nicht so ein Pseudo, ich überzeuge mich selbst und das stimmt ja gar nicht. Oft ist es so, wenn ich mit solchen Übungen starte, dass ich dann eben einen Satz sage und dann aber selber das Gefühl habe, ja, stimmt ja gar nicht, weil sonst würde ich mich da ja nicht so reindrehen. Und dann übernimmt wieder unser Bewusstsein und dann übernimmt dieses das Ego und das sind dann wieder, ist dieser Bereich, wo ich eben nur ja oder nein, schwarz oder weiß, rechts oder links entscheiden kann. Eigentlich ist unser Selbst ganz furchtbar komplex. 100% unseres Selbst sind alles, was mich ausmacht, aber dieser Bereich, in dem das Ego sitzt und wo ich denke, also wo ich merke, dass ich denke, das ist unser Bewusstsein. Und in diesem Teil habe ich eben immer so eine 50-50-Geschichte. Das ist so aufgeteilt, dass ich nur schwarz oder weiß, rechts oder links, oben oder unten denken kann. Das heißt, wenn ich dann so einen anfange, so einen Satz zu sagen, dann habe ich ganz schnell dieses, das ist ja aber totaler Quatsch. Ich bin ja gar nicht stark und ich kann das ja gar nicht, weil sonst würde ich nicht diese Schleife drehen. Also es ist wichtig, bei dem Satz zu bleiben und wir brauchen den Satz, am besten findet man dem.
Also das ist wichtig, das ist mein Satz, ne? Der würde so für keinen anderen
funktionieren. Genau, deshalb meine ich, am besten findet man diesen Satz, indem man sich in den Raum stellt, frei in den Raum stellt, geradeaus guckt, Körperbild, Körperform nennt man das. Also man stellt sich in den Raum, guckt nach vorne und versucht in sich zu spüren, wie stehe ich gut, wie fühlt sich das gut an, wie ich stehe. Und dann so ein bisschen, kann man auch die Augen schließen, so ein bisschen in sich reinfühlen, zu sagen, okay, wie stehen meine Füße am Boden, wo gucke ich hin, wie sind meine Schultern, wie ist das, wie ich mich gut fühle, wie fühlt sich das an und dann einfach zuzulassen, der Satz, der dann in dem Moment kommt, wird der richtige sein. Der ist für jede Person vollkommen unterschiedlich und muss auch gar nicht auf die Situation bezogen sein. Das ist nicht so, ne, in dem Fall passt das jetzt zusammen, aber das Satz, muss, genau, das muss aber so nicht sein. Ich kann einen Satz formulieren, der völlig anders ist. Und wenn man sich ein kleines bisschen drauf einlässt, ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, nee, da kommt mir gar nichts sozusagen, sondern wenn ich das fühle, ich stehe da gut, ich stehe da sicher, ich stehe da stabil, dann kommt eigentlich ein Satz, mit dem ich mich dann gut identifizieren kann. Und das kann ich dann in einer akuten Situation anwenden, mich entweder in diese Körperposition stellen. Das hast du, glaube ich, gestern gar nicht gemacht. Mir oft reicht es dann auch, wenn ich den Satz wiederhole. Und da geht es so ein bisschen, wie wir am Anfang gesagt haben, darum, dass ich damit anfange, weiter zu beruhigen. Also genauso wie die Übung des Klopfens versucht, den parasympathischen Anteil des Nervensystems hochzufahren, mache ich das mit diesem Satz auch. Dadurch, dass ich die Schleife stoppe, nicht drehe, nicht weiter in Panik gehe, sondern nur über diesen Satz versuche, mich selber zu beruhigen, ja, habe ich eine ganz konkrete Wirkung auf mein Nervensystem.
Ja, also das sind zwei Sachen. Einmal ist es so von der Bedeutung her, der Satz heißt für mich, also zum Beispiel auch nicht, dass ich jetzt 2 Kilo Kreuz heben kann, was ich kann, sondern,
boah, hallo.
Sondern der ist so im Sinne von, ich bin stark für die Aufgaben. Ja. So, das ist für mich eine positive Formulierung, für viele andere überhaupt gar nicht so. Und das Zweite ist, wenn ich das sage, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich die Schleife stoppe, sondern mein Gehirn plappert immer. Mhm. Ich setze nur das als Schleife. Ja. Damit wird so ein Mantra, so wie beim Meditieren, das mache ich auch. Genau. Und es ist sozusagen, also natürlich stoppe ich die Schleife damit, aber ich mache die Schleife weiter.
Ja.
Und dann stoppt die Schleife von selber irgendwie. Also dadurch, dass ich sozusagen nicht die Probleme weiter wälze, sondern auf den Satz gehe, stoppt dann das Geplapper etwas. Also ich plapper immer.
Und das Plappern kann ja bleiben.
Ja,
das ist ja gar nicht das Problem, sondern das, was gestoppt werden muss, ist das weitere Verfressen sozusagen von all dem, was meine Nebenniere produziert. Das ist ja das, was ich stoppen muss. Ich muss stoppen, dass ich noch mehr Cortisol verballer, damit ich runterkommen kann. Okay, mein zweiter Tipp, das wäre dann der fünfte Tipp, falls wir das irgendwo aufschreiben.
Okay.
Der fünfte Tipp ist, habe ich auch schon, oder wir beide 200.000 Mal an 48.000 Stellen gesagt, die Aufgabe unseres Gehirns, die über allem steht, ist, dass wir überleben. Alles durchläuft den Filter und das Gehirn entscheidet immer, Prio 1 ist,
überleben.
Du musst überleben. Und alles andere ist dem untergeordnet. Das bedeutet, wenn ich keine Optionen mehr habe und keine Optionen mehr denken kann, dann ist das, was am absolut bedrohlichsten wahrgenommen wird von meinem Gehirn. Wenn ich also das Gefühl habe, und so ist das und das ist total schlimm, weil ich muss jetzt dieses und das ist ja, und wenn ich das nicht und dann ist nicht, ja? Und dann rede ich mich im Prinzip in einen letalen Zustand, weil das Gehirn komplett durchdreht und sagt, das geht auf gar keinen Fall, weil wenn du so weitermachst und weiter
dann
so viel Kapazität verbrätst,
dann
wirst du irgendwann sterben, weil das können wir nicht, das können wir nicht durchhalten für die nächsten 48 Stunden. Deshalb brauchen wir Optionen. Und Optionen können, wenn man in so einem Zustand wenn man in so einem Zustand ist, alter Schwede, deutsche Sprache.
Ja, ich wusste aber, was du meinst.
Okay, dann ist das irrsinnig schwer, wenn ich das nicht selber mache.
Komm,
und jemand.
Sag es.
Nein.
Komm, bitte.
Nein.
Okay, warte, sie hatte einen Krümel in der Tröte.
Danke fürs Unterbrechen. Wenn ich in dieser Schleife drin bin und jemand zu mir sagt, was hättest du denn für Möglichkeiten, dann brüllt derjenige mich an und sagt, keine. Habe ich schon häufig genug probiert, deshalb weiß ich das. Ist auch im Coaching so. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Das ist irrsinnig schwer. Das heißt, ich muss es in dem Moment für mich selber machen und die Option, wenn ich in so einer Panikschleife bin, ist zu durchdenken, um mich selber zu beruhigen, es nicht zu tun.
Mhm.
Und ich höre jetzt schon Menschen, die uns Nachrichten schreiben und sagen, das geht aber nicht, weil die Schleife habe ich, und da gibt es keine Option.
Mhm.
Es gibt immer, egal was es ist, eine Option. Immer. Die kann sein, dass die nicht bequem ist, kann sein, dass die Konsequenzen hat, kann sein, dass die traurig ist, kann sein, dass die schwierig ist, aber es gibt immer eine Option. Und das ist etwas, was wir krass doll anwenden. Die Option ist nämlich, etwas nicht zu tun in dem Moment.
Ja, genau. Es ist natürlich, also den Gedanken hatte ich dann zum Glück immer auch. Hast du ihn mir reingegeben, im Sinne von, ich kann einfach sagen, ich bin krank, ich habe einen Mental Health Day, ich kann heute nicht, mein Kopf dreht durch, was auch immer. Und jeder, mit dem ich arbeite, würde sagen, okay, scheiße, weil ich keine Ahnung so, aber ja gut, so ist es. So, was willst du machen?
Naja, und selbst wenn es Menschen sind, weil die viele Leute werden jetzt sagen, ja, ich habe aber nicht das Umfeld, wo das so ist.
Ja.
Selbst wenn es eine Situation ist,
ja,
wo es nicht Menschen sind, die das verstehen.
Ja.
Ich habe immer die Option zu sagen, es geht nicht.
Und der Punkt ist, dass nur der Gedanke von die Option ist da, dazu führt, dass ich sage, okay, I choose to be here. Ich wähle das, ich bin hier. Ich bin hier, weil ich mich dazu entschieden habe, hier zu sein. Und das macht einen Monsterunterschied.
Ja.
Also wirklich einen Wahnsinnsunterschied.
Ja. Ja, und es ist dieses, man muss das sich dazu bringen, sozusagen das Worst-Case-Szenario durchzudenken. Was ist das passiert? Was ist das, was passiert, wenn ich sage,
ja,
I choose not to do it. Es geht nicht. Ich kann es nicht tun. Ich habe die Option zu sagen, ich mache es nicht.
Ja.
Natürlich kann das richtig große Konsequenzen haben. Ich bin da null blauäugig.
Nein, ist klar.
Aber es ist etwas, was ich muss diese Option in meinem Kopf öffnen, damit ich mich anfange zu beruhigen.
Ja.
Weil je mehr ich mir selber sage, dass ich keine Option habe, desto schlimmer wird es. Und dann, wie am Anfang besprochen, ende ich damit, dass es wirklich auch nicht umsetzbar ist, weil mein Körper und mein Gehirn am Ende aller Kräfte sind. Okay. Und der letzte Tipp für heute ist etwas, was ein Tacken kompliziert ist. Da haben wir in der Vorbereitung drüber gesprochen und dann hast du am Ende gesagt, ah ja, nee, stimmt, eigentlich war das so. Meistens ist, selbst in der Situation von Alu, wo es eigentlich darum ging zu sagen, ich schaffe das nicht. Also ich habe nicht die Kraft heute, ich habe nicht die Konzentration, ich habe Angst, dass ich die Konzentration nicht habe. Geht es eigentlich nicht darum, sondern eigentlich ist das, was die Schleife ausmacht, die Bewertung.
Ach ja, richtig, das habe ich schon wieder verdrängt.
Weil du keinen Bock drauf hattest.
Nee, das nervt.
Denn die Bewertung geht, ich bin so scheiße, dass ich die Konzentration nicht habe. Ich bin so scheiße, dass
Wieso kann ich das nicht wie jeder normale Mensch?
Alle anderen können
es,
aber
ich
kann es
nicht. Ja, ja.
Ich bin nicht in der Lage, bla bla bla, weil ich bin nicht gut genug und ich bin nicht kraftvoll genug und so weiter. Du so, Inken, halt die Klappe jetzt.
Ja, genau, weiß ich, danke, reicht. Nee, aber das ist der Gedanke, genau. Wieso können sich alle konzentrieren und nur ich nicht und so.
Ja.
Ja, ja.
Und in so einer Situation ist immer ein bisschen schwierig, wir haben jetzt ein kleines bisschen vermischt, also in der absolut akuten Situation gestern Morgen, wo ich losgehen muss sozusagen, ist das jetzt vielleicht keine gute Aufgabe, aber dann, wenn der Tag geschafft ist, zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel, oder wenn die Situation ein bisschen weiter weg liegt und es nicht unmittelbar jetzt gleich in einer Minute steht jemand vor mir und ich muss performen, aber vielleicht sowas wie was wir vorhin gesagt haben, ich muss einen Vortrag halten oder ich habe ein blödes Meeting nächste Woche oder in 3 Tagen, sich einmal anzugucken und den Moment zu nehmen, auseinander zu sortieren und zu sagen, geht es um diese Schleife oder geht es um die Bewertung? Das ändert nichts an, wie löse ich das, aber sich einmal klar zu machen und ein bisschen liebevoll nach innen zu gucken und zu sagen, hey, du brauchst dich nicht zu bewerten. Es ist nicht so, dass alle Leute das gut können und dass alle Leute eine super Performance machen. Du hast jetzt ein schönes Erlebnis gehabt, weil du hast es geteilt und so viele Menschen haben gesagt, mir geht es genauso.
Ja, das hat sehr geholfen.
Und ich kann aus Erfahrung im Coaching sagen, es ist, deshalb hasse ich Leute, die sowas von sich behaupten oder die durch Instagram tingeln und sagen, sie haben das nie und es ist alles immer total super. Es gibt keine Menschen, bei denen das so ist. Es gibt niemanden, der das immer gut kann. Und es gibt niemanden, der ständig ohne Probleme das alles aus dem Ärmel schüttelt. Wenn ich mir angucke, wenn ich alle Menschen, die ich jemals, mit denen ich jemals gearbeitet habe, nebeneinander stelle oder versuche, sozusagen Schablonen zu finden, da sind diese Prinzipien immer vorhanden. Vielleicht bei jemandem mehr oder weniger oder was heißt mehr oder weniger, aber bei anderen Dingen. Also manchmal ist der Schwerpunkt anders. Das geht mir immer so, wenn ich dann und das geht mir immer so, wenn ich dann. Aber das ist bei uns allen so und das liegt einfach daran, dass wir nicht mehr in einer Welt, nicht weil wir so scheiße sind und weil wir zu dämlich sind, das hinzukriegen, sondern weil wir in einer Welt leben, und Dinge von uns verlangen und Leistung und Performance von uns verlangen, die, für die wir nicht vorgesehen sind. Und deshalb ist es immer schwer und es ist für jeden schwer. Mhm. Und
Also der Punkt ist auf jeden Fall deutlich schwieriger, als zu sagen, ja, ich mache mal eine Runde klopfen. Das
klar,
geht relativ locker
deshalb
durch.
Deshalb meine ich.
Zu sagen, warte, ich bewerte mich mal eben nicht.
Genau, deshalb war es mir wichtig zu sagen, okay, vielleicht ist die Lösung für, ja, für diesen letzten Schritt, also sich das klar zu machen und das so ein bisschen auseinander zu dröseln, weil es dann einfacher ist, das zu sortieren.
Ja.
Man fühlt sich besser, wenn man es dahin sortiert hat, wo es hingehört. Weil es ist sowieso Teil von mir, ich fühle das ja. Aber es ist gut zu sagen, okay, das ist das eine, das ist die Panikschleife, mhm, und hier ist sozusagen
schon die Bewertung.
Hier, ja, ist schon die Bewertung, das, ja, sind zwei unterschiedliche Sachen und jetzt gucke ich mir mal an, warum ich mich so bewerte,
ja,
und dann ist sozusagen die übergeordnete Lösung auf jeden Fall, dass wir tatsächlich mehr Räume brauchen, in denen wir ehrlich und authentisch sagen, das, was wir hier von uns verlangen, ist nichts, was normal ist, sondern das ist immer eine richtig krasse Leistung.
Mhm.
Und auch wenn wir das Gefühl haben, dass wenn wir zur Seite gucken, dass alle so krass viel mehr leisten, es ist so nicht, sondern es ist immer nur diese oberen, keine Ahnung was, wie viel Prozent, vielleicht
ja,
5 bis 10 höchstens,
die Leute zeigen sichtbar natürlich
sind.
Gerne,
genau.
Die Leute zeigen natürlich gerne das, was sie können. Ich zeige auch lieber gutes Kreuzheben, als ich kriege meinen Tag nicht auf die Kette.
Klar. Ja, genau. Ja. Und deshalb müssen wir einfach mehr Räume schaffen, wo wir uns da ehrlich begegnen. Und ja, das ist ja vielleicht Teil unserer Mission.
Ja.
So, das waren die Tipps zu dem Thema.
Ja.
Und
eine Frage schaffen wir noch.
Eine Frage schaffen wir noch. Warte.
Eine Zuhörerinnenfrage.
Nee, wir haben aber zwei. Ich mache ganz schnell. Hab die Folge nun zu Ende gehört und finde sie mehr als grandios. Achso, das war von letzter Woche. Ihr sagtet, BWS kann auch die Blase beeinflussen, kann Drangkontinenz mit Stresssymptomen wie Gänsehaut auch damit zusammenhängen.
Ja, auf jeden Fall. Also je nachdem, wie rum die BWS und wie rum das Becken steht, es gibt eine Konstellation von der Haltung her, wo das Becken sozusagen sehr weit nach vorne geschoben ist und gekippt ist. Das heißt also, es gibt eine Menge Menschen, die gehen quasi mit Blase zuerst durch den Raum.
Mhm.
Ja, das heißt, die Blase ist tatsächlich der Punkt, der am weitesten vorne ist.
Mhm.
Und das bedeutet, dass da permanent Druck drauf ist. Die Blase durch die Spannung des Körpers permanent in einer plattgedrückten Position ist. Das ist ein relativ häufiges Ding. Und wenn es so ist wie von der Struktur her bei dir, das heißt BWS gerade und Becken gekippt, mhm, dann ist der Bauch auf und das Becken hängt, es gibt keine Spannung vorne und das ist auch das, was er oder sie da beschreibt, ist ein Mittelhirnproblem. Das bedeutet also Spannung in dem Bereich Beckenboden, Bauch, Zwerchfell. Und was man da machen kann, ist natürlich die Haltung, also lange Rede, kurzer Sinn, ja.
Ja.
Ja ist die Antwort, ja. Und was kannst
Wenn
du machen?
Wenn du kommen kannst, ist gut.
Genau. Und was du auch
Weil es
machen...
es gibt keinen Kurs so richtig, ne?
Ja, na schon. Also Training mit Zyklus geht da sehr drauf.
Mhm, okay.
Natürlich auch weiblichen Körperbau. Es wäre in dem Fall aber egal, weil...
ist eine Frau.
Okay. Dann also Training mit Zyklus. Mhm. Und Mittelhirn aktivieren ist eine Option mit Augenliegestütz. Das heißt also, da gibt es...
Highlights?
Highlight und das kann man auch googeln. Das ist keine Geheimübung. Augenliegestütz.
Okay. Gut. Okay. Dann kommt die zweite Frage.
Mhm.
Frage zur Diagnose Spreizfüße. Beschwerden an meinem Zeh, der vor 25 Jahren mal gebrochen und immer schlecht beweglich war. Nach wochenlangem Runterbiegen durch irgendwas.
Ja.
Nun die Diagnose Spreizfüße und eine Verschreibung von stützenden Einlagen. Sinnvoll Einlagen zu nutzen und wie erkennt man Spreizfüße, ohne nun den Arzt und dessen Diagnose in Frage stellen zu wollen?
Okay, das kriege ich nicht hin. Die Diagnose nicht in Frage stellen, das geht nicht. Nee, genau. Also da steckt ganz viel drin. Genau, Fuß gebrochen und dann in der falschen Position. Das heißt, der Fuß bewegt sich wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht richtig. Dann durch so ein Biegetool, versucht ihn
richtig. Makropet,
was ja, ist es das? Gibt so Tools, mit denen man versucht, die Zehen in unterschiedliche Positionen zu bringen. Halt.
Gut.
Aber halt passiv, wo man halt wieder sagt, ja, das Ding ist, für jede Fußposition gibt es Muskeln, die machen das.
Ja.
Und wenn man jetzt ein Zeh passiv in die Position bringt, dann ist es ein bisschen schwierig zu sagen oder zu hoffen, kann passieren, aber zu hoffen, dass dann die Muskulatur anspringt. Tut sie manchmal, aber meistens muss man eben auch lehren, wie soll sich der Fuß bewegen.
Ja.
Und dann, woran erkennt man einen Spreizfuß? Das ist wieder der Gedanke von, als wäre das irgendwas Festes sozusagen. Das heißt, wenn ich kann mich jetzt hinstellen und einen Spreizfuß machen, indem ich einfach alle Zehen auseinanderfletsche, das Mittelgewölbe locker lasse und meine Mittelfußknochen spreade, also Teile aufmache, dann habe ich auch einen Spreizfuß. Aber halt in der Sekunde, wo ich meinen Fuß wieder benutze und anspanne, wieder nicht. Und es ist so, dass die Spreizfußposition Teil eines normalen Gangbildes ist. Also überhaupt zu sagen, Spreizfuß, wenn ich gehe, soll ich mit dem Gewölbe aufkommen und dann, wenn ich nach vorne gehe, dann soll mein Fuß flach werden und in eine Pronation gehen, nennt man das dann. Und nur dann kann man normal abrollen. Das heißt also, den Spreizfuß, klar, wenn jemand immer in dieser Position ist, ist es nicht gut, weil er kein Gewölbe bilden kann. Aber wenn er nur immer ein Gewölbe hat, geht es auch nicht, weil er kann nicht flach werden und keine Pronation machen und nicht breit werden im Fuß. Und zu sagen,
endlich richtig Fuß?
Das wäre auf jeden Fall eine Option. Was auf jeden Fall keine Option ist, ist eine Einlage. Also weil die Einlage ja verhindert, dass man die normale Abrollbewegung des Fußes überhaupt ausführen kann. Das heißt, Einlagen sind möglich, wenn jemand akut Schmerzen hat und nicht mehr gehen kann, dann kann eine Einlage helfen, damit er überhaupt zur Füße kommt, um dann zu lernen, wie es geht.
Ja, okay.
Aber mehr auch nicht. Also sie verhindert die Einlage verhindert die richtige Fußbewegung und macht alles nur schlimmer.
Ja.
Und deswegen, es ist nichts Statisches, es ist etwas, was Training erfordert, was mühsam ist, woran man ackern kann.
Fuß ist mühsam.
Fuß ist mühsam, ganz klar. Vivi Barfuß heißt sie nicht mehr. Früher hieß sie Vivi Barfuß.
Gläse.
Vivian Gläsel hat auch ganz viele tolle Inhalte zu dem Thema. Go for it, ist Arbeit, aber lass dich nicht einklemmen in irgendeine Einlage, irgendeinen Quatsch.
Okay, alles klar. Ja. Vielen Dank und
vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und jetzt los, singen jetzt, damit ich Tschüss sagen kann. Tschüss, ihr Lieben, bis nächste Woche.